Ich hatte einen guten Freund in meiner Zeit, so da war ich so 20, 25, weiß ich nicht. Jedenfalls, wir gingen zusammen in eine Gemeinde und ich war auch oft bei denen zu Hause. Und irgendwann erzählte der Vater dieses Freundes mir mal eine Geschichte, eine sehr verwegene Geschichte. Und zwar waren sie auf dem Weg in den Urlaub und sind irgendwie mit einer Fähre über die Nordsee gefahren. Wo genau sie da auf dieser Fähre dann waren, ob noch im Hafen oder 2 Kilometer weit weg oder auf der Hohen See, ich weiß es nicht. Jedenfalls, der Vater, die hatten insgesamt 4 Kinder, der Vater ging irgendwann mit seinem 2,5-jährigen Sohn ein bisschen auf dem Schiff spazieren. Und die 2,5-jährigen, ne, die sind ja ungefähr so hoch und der konnte dann nicht alles sehen und dann hat ihn der Vater über die Reling gehalten, damit er was sieht. Das fand der Kleine richtig super und freute sich. Und dann erzählte dieser Vater, was er gemacht hat. Also er sah, dass der Kleine sich freute und so. Und es ist ja eigentlich gar nicht zu fassen, aber der hat ihn über die Reling gehalten. Ja? Und der Kleine war immer noch munter und freute sich und so. Ja? Und der Vater fragte dann seinen Sohn, ja sage mal, hast du gar keine Angst, dass ich dich loslassen könnte? Ja? Also da unten kam dann die Nordsee. Ne? Hast du gar keine Angst, dass ich dich loslassen könnte? Nein. Und der Vater fragte, und warum hast du keine Angst? Und der Kleine sagte, weil du mein Vater bist. Dieser Vater erzählte mir, dass er das anschließend schwer bezahlt hat, ja, in Selbstvorwürfen, weil das war schon auch irgendwie ein bisschen zu viel des Mutes. Ne? Das war eigentlich Übermut. Also ich wünsche ihm auch, er hätte das nie seiner Frau erzählt, aber es ist dann doch dazu gekommen. Ja, also, aber ohne dass er es drauf angelegt hätte, es ist ihm doch zu einer Botschaft geworden. Denn wenn er selbst nie losgelassen hätte, seinen Sohn in dieser Situation angesichts dieses Risikos oder auch dieser Gefahr nie losgelassen hätte, dann sagte dieser Vater, wenn ich es schon nicht tue, dann wird Gott, mein Vater, mich auch festhalten, an mir festhalten und mich nie loslassen. Ja. Und da dachte ich, ja, das kam bei dir an und das will ich auch hören, ja, dass Gott an uns festhält und uns nicht loslässt, weil er Vater ist. Es gibt aber diese Momente, da fragen wir uns, wird Gott mich festhalten? Wird er an mir festhalten? Angesichts der Dinge, die gegen mich sprechen? Angesichts der Situation, die ich fahrlässigerweise selbst eingegangen bin. Ich nenne diese Predigt das Gericht und die Liebe Gottes. Ich müsste eigentlich sagen, das Gericht Gottes und die Liebe Gottes. Und da stellt sich ja schon die Frage, ja, wie passt denn das überhaupt zusammen? Ne? Die Liebe Gottes, okay, die ist man gewohnt zu denken, ne, dass Gott irgendwie lieb ist, ja, hoffentlich. Aber das Gericht Gottes und wir gehen hinein in dieses Thema. Gleich schon zu Anfang der Bibel, im 1. Buch Mose, gleich nach einigen wenigen Kapiteln, kommt diese Aufforderung, die an Aaron gerichtet wird. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Und das durchzieht sich die ganze Bibel. Also jemand hat auch mal gesagt, das ist wahrscheinlich die häufigste Aufforderung, die in der Bibel ausgesprochen wird, fürchte dich nicht. Ne? Auch Johannes, der die Offenbarung schreibt, kriegt das dann auch gesagt. Also von vorne bis hinten, fürchte dich nicht. Und das sagt mir zunächst einmal auch etwas, was nämlich, wir haben es scheinbar immer wieder auch nötig, darin vergewissert zu werden, dass es uns zugesprochen wird, dass Gott uns sagt, du, ich möchte, dass du angstfrei lebst. Und was ich besonders möchte, ist, dass du keine Angst vor mir hast. Ich, Gott, möchte nicht Teil deiner Angst sein. Und ich glaube, dass sehr, dass es für jeden von uns gilt, für mich, für dich. Gott möchte nicht Teil unserer Angst sein. Er arbeitet gegen diese Erfahrung, gegen diese Befürchtungen wie gegen sonst gar nichts an, dass wir ihn nicht mit Angst verwechseln. Und immer mal wieder begegnen mir auch gläubige Menschen, die Gott glauben, dass er voller Liebe ist, aber wenn es dann an sie geht, wenn es dann um sie geht, plötzlich Zweifel bekommen. Ich habe diese Woche eine ältere Person der Gemeinde besucht und ohne dass ich danach fragte, sagte mir die das auch so. Ja, ich habe manchmal, ich weiß ja auch, ich werde bestimmt bald sterben, aber dann gibt es so Momente, da weiß ich dann plötzlich, aber dann habe ich heute das gelesen und ich merke wieder, ich glaube das und ich glaube nicht meinen Gefühlen. Also wir können in diese Momente stolpern oder sie tauchen so unvermittelt auf, da sind wir uns plötzlich nicht mehr so ganz sicher. Und davon handelt auch der Bibeltext heute, den ich mit uns teilen möchte. Also der Johannes, der ihn geschrieben hat, kennt, glaube ich, unsere Fragen zu dieser Thematik der Angst. Er schreibt, 1. Johannes 4, Abvers 16, Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Nämlich, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, ist die Liebe in uns vollendet. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, so sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst entsteht da, wo man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Also ich finde das einen ganz wunderbaren Text, muss ich sagen, weil der sich an uns und gegen unsere Angst richtet. Und wir sind ja auch einfach leicht ansprechbar. Ich weiß noch, als ich vor vielen Jahren diesen Text gelesen habe, da dachte ich, ja, das meint mich. Ich habe, wenn ich so Begriffe höre wie Tag des Gerichts und es gibt ihn, wir gehen drauf zu. Gott hat eine Meinung zu dieser Welt und in gewisser Weise erwartet das auch jeder Mensch, eine Aussage zu seinem Leben zu hören. Wie war es denn jetzt? Unterm Strich, kann man das gut finden oder war das eigentlich gar nicht das, was gemeint war? Wir brauchen doch eine Aussage zu unserem Leben. Wir sind doch irgendwie darauf angewiesen, dass das irgendwie ist, was wir gelebt haben. Und als ich das las, da merkte ich, ich muss die Liebe Gottes scheinbar noch tiefer begreifen. Na, ich sagte ja schon, auch wenn man selbst längere Zeit gläubig ist, Jahre vielleicht, können einen diese Momente finden, wo einem einfällt, was alles gegen einen spricht und wo wir uns fragen, ja, passt das eigentlich in den Himmel so, wie ich bin? Will Gott mich so, wie ich bin, reinlassen? In meiner Zeit als Pastor in Hannover, da wohnte ich im Gemeindehaus, ich hatte so eine kleine Wohnung da oben irgendwo, ja. Und irgendwann klingelte mal jemand und sagte, du musst ganz schnell runterkommen, im Keller, da ist ganz viel Wasser auf dem Boden und ja, wir schnell runter. Und tatsächlich überall war Wasser, das wurde immer mehr. Und was ganz komisch war, das lief nicht rein über so einen Treppenabgang oder sonst irgendwie. Man konnte sehen, wie das aus den Wänden rausdrückt. Ja, das hatte ich vorher noch nicht gesehen, aus den Wänden. Und der Grund dafür, wie ich dann später erfuhr, war die Leine, der Fluss, die Leine. Die floss nämlich so 20, 30 Meter am Gemeindehaus vorbei und die führte in der Zeit so viel Wasser, dass das Grundwasser dass das Grundwasser so hoch anstieg und dann in die benachbarten Fundamente und Häuser drang. Ja? Okay, und dann, gut, also nass war es so oder so. Und wir merkten, das kriegen wir jetzt nicht mehr so ohne weiteres gerettet. Irgendwann war das Wasser auch wieder weg. Aber dann hast du halt den ganzen Schlamassel. Ne? Alles nass und feucht vor allen Dingen, in den Wänden auch. Ja, was macht man dann? Haben wir so riesige Apparate bestellt. Ja, so Heizungen oder so riesige Gebläse, die das Ganze dann Tag und Nacht durchwärmen, durchpusten. So, warum erzähle ich das? Martin Luther, der hat mal gesagt, Gott ist ein glühender Backofen, voller Liebe. Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der von der Erde bis zum Himmel reicht. So, jetzt kannst du dir vielleicht denken, was ich meine. Also wir haben da so dicke Gebläse reingestellt, die viel Wärme machten. Und ne, so, wenn Gott Liebe ist und Martin Luther in ihm einen dicken, glühenden Backofen voller Liebe erkennt, was meinst du, wo Gott diesen, seinen Backofen, nämlich sich selbst, hinstellt? In diese feuchtnassen Kellergewölbe unserer Angst. Da stellt er das rein und sagt, das bleibt jetzt hier und wir trocknen deine Angst aus. Ich möchte, dass du angstfrei lebst. Ich möchte, dass nichts an Angst da irgendwo in dir rumschimmelt und dir dein Leben vermiest. Ich will, dass du weißt, ich bin nicht Teil deiner Angst. Und ich sage es euch, man ist vor diesen Momenten nicht sicher. Und Angst hat immer auch etwas Irreales an sich. Das ist ja das Schwierige. Dass du dir dann vom Kopf her tausendmal sagen kannst, aber, und deine Angst sagt, aber doch. Ja? Und dann brauchen wir eine größere Instanz als unseren Kopf oder das, was wir gerade noch denken können. Gott will unsere Herzensangst trockenlegen. Und er sagt, ich möchte, dass du aufhörst. Und deswegen auch immer diese göttlichen Imperative, ja? Die besagen, also, das sind die besten göttlichen Imperative, die es gibt. Fürchte dich nicht. Er sagt nicht, mach endlich und krieg das hin, sondern fürchte dich nicht. Er sagt, ich möchte, dass du aufhörst, an meiner Liebe zu zweifeln. Ich liebte dich, da warst du noch gar nicht geboren. Und jetzt bist du da und es hat sich bei mir überhaupt nichts verändert. Ich habe dich vollkommen gewollt und vollkommen angenommen. Du hast einen sicheren Platz in meinem Herzen. Was bringt dich dazu, daran zu zweifeln? Lass mich nicht ein Teil deiner Angst sein. Ich bin dein Vater. In solchen Momenten kann es aber passieren, dass wir dann denken, ja, okay, danke, dass du mir das sagst. Ich brauch's. Ich muss sowas hören. Aber der Einwand lautet einfach, ich weiß doch, wie ich bin. Ich kann das doch nicht ignorieren. Ich sehe doch die Dinge an mir, die mich verurteilen. Spricht das alles nicht gegen mich? Was machen wir denn jetzt mit diesen Anklagepunkten? Und diese Anklagepunkte, die sind ja jetzt auch nicht frei ersonnen. Und das bringt mich aber auch zu dem nächsten Punkt. Wenn Gottes Freispruch unser Leben bestimmt, kein Raum für Anklage. kein Raum für Anklage. Johannes, der Apostel, sagt, die vollkommene Liebe vertreibt die Angst. Das hat er gesagt. Und Gott möchte unsere Angst aus unserem Leben vertreiben, aus unserem Herzen vertreiben, indem er dich und mich wissen lässt, ich, Gott, habe die Anklagepunkte fallen gelassen. Und das musste mir auch erst einmal klar werden. Aber wie ist es denn möglich? Also wie hat denn Gott die Anklagepunkte fallen lassen? Hat er gesagt, ach papalapap, das bisschen Sünde, ne? Schwamm drüber, so schlimm war es nicht, das lässt sich alles entschuldigen. Gott entschuldigt gar nichts. Aber wenn wir wollen, vergibt er alles. Und der Grund ist, die an Jesus gläubigen Menschen waren schon im Gericht. Die an Jesus, auf Jesus vertrauenden Menschen waren schon im Gericht. Sie waren mit Jesus im Gericht. Jetzt fragst du dich, aber wie kann das sein? In welchem Gericht war ich? Das will ich dir ein bisschen näher bringen, indem ich dir aus einer Stadt erzähle, die unweit von hier ist. Essen, ja, ist nicht weit weg. In Essen wurde 1938 die sogenannte Reichskristallnacht von den Deutschen gefeiert, ja, wo man seinem Hass auf alles Jüdische und die jüdischen Mitbürger freien Lauf ließ und dann die Synagogen anzündete, überall in diesem Land, aber auch in Essen. Und die Feuerwehr guckte zu, ja, und okay, also Gewalt, Hass, Zerstörung entluden sich und auch die Synagoge in Essen brannte. Wir sehen jetzt auch mal ein Foto aus von diesem Unrecht. So, und dann blieb natürlich nach diesem Brand der verkohlte schwarze Rest dieser Synagoge übrig, diese eingestürzten und verkohlten Mauerreste. Und weil in der Zeit man ja geübt war in Sachen Hass und besonders Hass auf Juden, hat man gesagt, das bleibt jetzt so stehen. Ja? So eine Synagoge ist ja den jüdischen Leuten hier besonders wichtig, dann sollen sie mal sehen, was das ist. Ein Schandmal. Na, lassen wir so stehen. Haben sie so stehen lassen, damit die Juden immer daran erinnert sind, guckt mal, ist euch wichtig? Bitteschön, eure Synagoge. Okay. 7 Jahre später flogen über unsere Region die alliierten Bomber, ne, um diesem deutschen Spuk ein Ende zu machen. Und auch über Essen, ist ja auch ganz viel Schwerindustrie da gewesen, gingen die Bomben nieder und Essen brannte. Und was so ein, also so ein Bombenteppich aus einer Stadt machen kann, da wüten Stürme, ungeahnt. Viele sind einfach nur ums Leben gekommen, weil sie sich von diesen Feuersbrünsten in Sicherheit bringen wollten. Aber es ist also ein unglaublicher Feuersturm, der da durch die Straßenzüge zieht. Einige Menschen der Essener Bevölkerung oder der Stadtbewohner hatten dann aber den Gedanken, wir gehen in diese Synagoge. Ja? Wir gehen jetzt in dieses Standmal. Und dort hatten sie überlebt. Die ganze Stadt brannte, aber die haben ihr Leben gerettet. Jetzt, du wirst vielleicht wissen, warum die da hingegangen sind. Ja? Da gab es nichts mehr zum Brennen. Da war alles ausgebrannt. Da wussten sie, da erreicht uns kein Feuersturm mehr. Da müssen wir uns nicht fragen, geht das gut? Und sie haben sich in dieses Schandmal gesetzt und wussten, hier sind wir sicher. Und warum erzähle ich das? So wie für diese wenigen Essener Stadtbewohner die Synagoge zu einem Ort der Rettung wurde, so ist das Kreuz ein Ort der Rettung. Und das ist nichts anderes als ein Schandmal. Ja? Die Kreuze in den Kirchen sind eigentlich viel zu schön. Das ist ein Schandmal und keine Deko. Und die Römer haben immer die letzten Baumstämme irgendwie rangekarrt, wenn es darum geht, richten wir jetzt die Delinquenten hin? Das war nicht irgendwie aus einer Tischlerei und Hauptsache Vierkant und so. Es war ein Schandmal. Und das Gericht ging über Jesus nieder. Dort brannte. Dort brannte der ganze Zorn über Sünde, Bosheit, Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, Unverbundenheit, Egoismus brannte über dieses Kreuz nieder. Und Birgit und Steffi, ihr habt es ja auch gesagt, ich glaube, Birgit, du warst es, dass du auch eben sagen wolltest, du möchtest mit Jesus in dieses Sterben hinein. Und nichts anderes meine ich auch, das Taufwasser, dass wir in diese Erfahrung mit Jesus hineingehen, weil er sagt, du bist jetzt ein Teil von mir. Ich nehme dich mit in mein Gericht. Und ich nehme dich nicht nur mit in mein Gericht und ich nehme dich nicht nur mit in mein Grab. Und die alte Kirche nannte das Wassergrab, ja? Sondern ich nehme dich mit in Sicherheit. Ich bringe dich in Sicherheit. Und das wollen wir heute uns neu vor Augen führen, dass es nicht darum geht, in irgendeiner frommen Weise eine fromme Existenz zu führen, sondern uns in Sicherheit zu bringen. An jedem Tag, der kommt. Denn es kommt ein Tag des Gerichts. Und dem können wir dann mit unseren Argumenten standhalten. Und Gott will doch gar nicht die besseren Argumente haben. Er sagt, komm, bring dich in Sicherheit. Es gibt diesen einen Ort. Und das ist auch meine Bitte an dich. Und ich möchte dich das fragen, hast du dich in Sicherheit gebracht? Das ist keine rhetorische Frage. Hier geht es um extrem viel. Hast du dich in Sicherheit gebracht? Gott hat Jesus auf die Anklagebank geschickt. Er hat ihn ins Gericht geschickt, damit wir da nicht mehr hin müssen. Und so möchte ich dich bitten, dass du das doch auch für dich nochmal prüfst. So. Weiß ich, dass ich Vergebung meiner Sünden habe? Weiß ich, dass Gott für mich ist und an meiner Stelle Jesus auf die Anklagebank gesetzt hat. Und glaub doch nicht, dass Gott in deinem Leben den Ankläger spielen möchte. Das Gegenteil stimmt. Die Heilige Schrift sagt, es gibt einen Ankläger, es gibt einen, der verdammt, aber sie nennt ihn den Satan. Der kommt immer wieder und sagt, hier, da, ich hab's doch genau gesehen. Und Paulus stellt uns im Römerbrief eine Gerichtsszene vor. Dieser ganze Abschnitt ist gespickt mit Gerichtsbegriffen. So. Und er sagt, hören wir doch mal, was Gott uns durch Jesus sagen möchte. Römer 8. Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Und im Griechischen ist das dasselbe Wort wie für freispricht. Gott ist es, der freispricht. Wer kann sie verurteilen? Jesus Christus ist gestorben. Mehr noch, der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und er vertritt uns wie ein Anwalt und sagt, es spricht alles für sie. Sie sitzt in meinem Gericht, er sitzt in meinem Gericht, er hält sich fest an meinem Kreuz, er ist gerettet. Hier war der Zorn Gottes schon. Und deswegen geht ihr auch nicht in eurer eigenen Gerechtigkeit heute hier rein, sondern dass ihr in weiß gekleidet seid. Das ist diese Gerechtigkeit Christi, die ihr an euch tragt. Ja, dieser Zuspruch frei. Keine Anklagepunkte mehr auf meiner sogenannten weißen Weste. Ja, wir wollen das heute miteinander feiern. Eure Liebe zu Jesus, seine Liebe zu euch. Wir wollen bekennen, dass Gott in seiner rettenden Macht größer ist als alle Anklagepunkte. Wir wollen darauf vertrauen, dass Jesus, der das Maximum an Schuld an sich erlitten hat, das Maximum der Angst in sich erfahren hat, dass er, weil er das alles erlitten hat und durchgestanden hat, auch das Recht hat, uns unsere Ängste nehmen zu können, unserer Angst das Wort entziehen zu können. Und er kann es. Und ich wünsche dir das so sehr, dass dieser Jesus deiner Angst das Wort entzieht und sagt, es ist alles gut. Du bist bei mir, ich bin bei dir, du bist in Sicherheit. Amen.